Gottesdienst vom 24.04.2022. Diesmal mit Herr Pfarrer Weingärtner.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ganz besonders begrüße ich Pfarrer Weingärtner. Schön, dass Sie wieder mal hier in Buxach sind und vielen Dank schon mal für Ihren Dienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Wir denken heute in diesem Gottesdienst noch einmal an die Ereignisse nach der Auferstehung Jesu. Das hören wir in der Lesung und im Predigttext geht es dann darum, was das Kreuz und die Auferstehung Jesu für uns persönlich bedeuten. Jetzt wollen wir aber erstmal zusammen das erste angeschlagene Lied singen, Nummer 559.
Thank you. sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit diesem Lob- und Dankwort aus dem 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 3, lasst uns in die neue Woche gehen mit dem Wochenspruch, den wir eben gehört haben. Mit dem Osterfest ist ein neues Leben in die Welt gekommen. Darum reden wir wiedergeboren in dieses neue Leben. Mit dem Osterfest ist ein neues Leben in diese Welt gekommen. Die Auferstehung Jesu ist die tiefste Begründung für unsere Gottesdienste. Die tiefste Begründung, dass wir unsere Toten nicht nur verscharren, sondern sie in Ehren und Hoffnung begraben. Wir wissen uns mit der ganzen Christenheit durch diese Botschaft vereint und hören und lernen mit ihr das Loben und Danken. Lasst uns nun gemeinsam im Wechsel den Introitus sprechen, im Gesangbuch 801.10. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg.
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen.
Der Herr zieht dich nicht schwer, aber
der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum wichtigsten Stein, zum Eckstein des Gebäudes geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und an ihm fröhlich sein.
O Herr, hilf!
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Auch diesmal sind wir hier versammelt zum Gottesdienst mit allen unseren Untiefen und Tiefen, mit unseren Unvollkommenheiten und vermeintlichen Vollkommenheiten. Darum lasst uns Bekenntnisse hören und wir stimmen in diese Bitten ein mit dem Chorus Herr, erbarme dich. Gott, unser himmlischer Vater, wir sind bereit, alte Brücken abzubauen, wenn sie nicht mehr zweckmäßig sind. Wenn wir von deinen neuen Wegen hören, von deiner Brücke zum Leben, bleiben wir skeptisch. Wir rufen zu dir. Unser himmlischer Vater, wir sind bereit, neue Wasserstraßen anzulegen, damit Felder und Grünanlagen genügend Wasser erhalten. Wenn wir aber davon hören, dass wir bei dir lebendiges Wasser haben können, denken wir oft, das hat noch Zeit. Wir rufen zu dir. Gott, unser himmlischer Vater, wenn uns von paradiesischen Stränden und Urlaubszielen erzählt wird, lesen wir alles darüber und suchen diese Orte auf. Wenn du uns sagst, ich bin der gute Hirte, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Genüge habt, zweifeln wir und warten ab. Wir rufen zu dir. Gemeinsam sprechen wir, der allmächtige Gott. Erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. So dürfen wir auch heute Jesu Zusage hören. Wir danken unserem Herrn Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Wenn er zu uns spricht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Damit segne uns der Herr. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Amen. Amen. Wir wollen nun gemeinsam das Gloria-Lied Nummer 99 singen. Lasst uns nun gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die letzten Wochen sind nicht leicht gewesen. Die Osterfreude und die ganze Zeit der Vorbereitung auf Ostern ist uns im Halse stecken geblieben. Zu wissen, für mich jetzt, am 24. April soll ich in Buxach einen Gottesdienst leiten, führte bei mir zu einer inneren Rebellion und Rebellion der Gefühle, weil die Politik und die Fakten eines militärischen Überfalls auf die Ukraine meinen Kopf wie in einem Schraubstock spannten. Verrückt. Crazy. Was für einen Gott suchen wir, der uns da zur Seite steht? Keine Spur von ihm in diesen Ereignissen. Was sollen unsere Gebete um Frieden bewegen? In diesem Krieg läuft nur das rund, was dem Frieden nicht dient. Die Waffen sprechen, sie zerstören, die Menschen fliehen und die, die nicht mehr fliehen können, müssen etwas länger warten, bis sie wieder verscharrt werden. Keine Engelchöre mit gefesselter Freiheit, keine Engelchöre wie zur Weihnachtszeit erfüllen die Luft, sondern Lügen. Mit gefesselter Wahrheit Lügen, die den Irrsinn dieses Überfalls auch noch ernsthaft begründen wollen. Antworten und Hilfe tut Not. Woher? Woher? Wie gut, dass es eine vorgeschriebene Reihe von Bibelabschnitten gibt. Sonst wäre man ziemlich verloren. Was nimmst du? Also habe ich mir den Predigttext vorgenommen, der für diesen Sonntag quasi Modogenity, Weißer Sonntag auch noch genannt, vorgesehen ist. Wir hören den Predigttext für diesen Sonntag. Paulus und seine Mitapostel haben diese Worte geschrieben und aus dem Brief der Apostel an die griechische Gemeinde in Kolossea. Am Anfang der Christenheit, ja, hören wir Kapitel 2. Ich habe nur die Verszahlen etwas verändert. Kapitel 2, Vers 6 bis 15. Ihr Kolosser, habt Christus Jesus den Herrn angenommen. Richtet euch also euer Leben nach ihm aus. Bleibt in ihm verwurzelt und gründet euch als Gemeinde ganz auf ihm. Werdet fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und hört nicht auf, Gott zu danken. Gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt, weder durch seine Philosophie noch durch falsche Lehren, die nur auf menschlicher Überlieferung beruhen. Ihre Grundlage sind die Elemente dieser Welt und nicht Christus. In ihm, in Christus, ist die ganze Fülle Gottes leibhaftig gegenwärtig. Und an dieser Fülle habt ihr, Gemeinde aus Kolossea, Anteil, weil ihr Christus gehört habt. Der steht als Haupt über allen Mächten und Gewalten. Er ist es auch, durch den ihr die Beschneidung empfangen habt. Allerdings ist das keine Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Sie besteht vielmehr darin, dass ihr eure menschliche Natur abgelegt habt. Das ist die Beschneidung, die uns Christus schenkt. In der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben. Mit ihm wurdet ihr auch auferweckt, denn ihr habt der Kraft Gottes geglaubt. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen, aber Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Verfehlungen vergeben hat. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Er führt sie im Trumpfzug mit, der für Christus abgehalten wird. Liebe Gemeinde, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die im Glauben steht. Diese Gemeinde gründete sich auf Christus. Die Gemeindeglieder sind durch das Band der Liebe miteinander verbunden. Wir können sagen, dieser Gemeinde in Kolossea ist es gut gegangen. So wie es in einer Gemeinde sein soll. Das war aber nicht immer so. Der Briefschreiber hält es nicht für überflüssig, daran zu erinnern, aus welchen Lebens- und Glaubensumständen diese Gemeindeglieder befreit worden sind. Sie sind vielen Gefahren entkommen, erinnert er die Leute dort. Aber diese Gefahren seien immer noch da. Darum der Hinweis, gebt Acht, dass euch niemand in die Falle lockt. Philosophien und falsche Lehren soll es nicht gelingen, euch von dem, wo ihr angekommen seid, in dem Vertrauen und Glauben an Christus wieder herausgeschält zu werden. Ja, was haben denn die Leute dort für einen Glauben vorher gehabt, bevor sie Christen geworden sind? Da hat es schon 500 Jahre vor Christus einen griechischen Philosophen gegeben, den Empedokles. Oder Empedokles. Der hatte so seine Vorstellungen über die Entstehung der Welt und die Zusammenhänge in der Welt. Und er lehrte, und das war groß verbreitet damals in Griechenland, Luft, Feuer, Erde und Wasser. Das sind die Elemente, die wichtig sind in dieser Erde. Auf dieser Erde. Luft, Feuer, Erde, Wasser. Sie würden alles irdische Geschehen bestimmen. Naja, und nach dem Tod, würde die Menschenseele in höhere Sphären hinaufsteigen. Sie würde Unsterblichkeit bekommen in der Gestalt eines Engels. Aber bitte, um dieses Ziel, ein unsterblicher Engel zu werden, erreicht man nur durch Reinigungsbäder, durch große Askese, das ist dies, vielseitige Verzichtungen, die man im Leben einhalten muss, dann wird man diesen Engelzustand behalten. Wenn das nicht geschehe, würde diese Engelsgestalt heruntergestoßen in eine niedere Sphäre und degradiert werden. Bitte, in diese Denkweise kommt der Paulus mit seinen Mitstreitern und erzählt von Christus. Können Sie sich vorstellen, dass das Neuland war? Das waren neue Gedanken. Und was man uns heute alles erzählt, die christliche Botschaft ist genau so wenig überall bekannt und überall akzeptiert. Es ist also das Gleiche wie damals oder ähnlich wie damals. Die Verkündigung der Apostel stand allem, was damals gängige Glaubensmeinung war, schroff gegenüber. Durch die Verkündigung der Apostel haben die Kolosseer die Wahrheit in Christus gehört. Diese Botschaft hat sie ins Denken gebracht und die neue Botschaft von Christus hat sie zur Änderung ihrer Gedanken geführt, sodass sie Christus glaubten und ihr Leben auf ihm gründeten. Durch diese Christusbotschaft, so sagt dann der Apostel, habt ihr die Beschneidung empfangen. Nein, es ist nicht die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird, die es bei den Juden heute noch üblich ist und aber auch bei anderen Religionen. Man kann es so sagen, die Christen in Kolossea wurden aus dem Gedanken- und Erneuerungsgebäude der Philosophen und Erlösungstheoretiker herausgelöst. Ja, sie wurden regelrecht herausgeschnitten aus diesem Denkwolke damals, herausgelöst durch die christliche Botschaft, die Nabelschnur zu diesem Denkgebäude der Antike wurde gekappt und sie wurden an die andere Nabelschnur des christlichen Glaubens angeschlossen, so und dem Schöpfer des Himmels und der Erde beigefügt. Sie wurden durch die Vergebung, die Christus durch das Sterben und Kreuz erwirkt hat, in den Freiheitsraum des Evangeliums umgesiedelt. Und darum ging es dieser Gemeinde gut. Der Apostel erwähnt in diesem Zusammenhang, was bei der heiligen Taufe der Kolosseer geschehen ist. Die Zeremonie der Taufe in der frühen Christenheit bewegt uns auch heute noch. Die Leute gingen, wenn sie sich taufen ließen, nach einer Taufvorbereitung, gingen sie in weiße Kleider gehüllt in die Osternacht, in einem Wasserbad dort, wo sie untertauchten, sodass das Wasser über ihrem Kopf war. Und dann tauchten sie wieder auf, schnappten neue Luft und so wurde symbolisch das Sterben und Neuauferstehen dargestellt. Und sie durften da sagen, ich habe mit dem ersten Atemzug, nachdem ich aus dem Wasser aufgestiegen bin, mein neues Leben eingehaucht bekommen. Und das war für diese Leute ganz, ganz wichtig. Die waren wiedergeboren. Sie freuten sich über diesen Wechsel aus der alten Vorstellung heraus, alles unten zu lassen, alles ersaufen zu lassen und auftauchen in das neue Leben hineingestellt zu werden. Und daher hat nun dieser Sonntag heute den lateinischen Namen Quasi-Monogenige. Wie die neugeborenen Kinder. So sind dann diese frisch Getauften am Sonntag nach Ostern wieder mit ihren weißen Kleidern, so wie unsere Konfirmanden, sind sie einfach zum ersten Mal in die Messe gegangen und haben dort dann erstmalig das heilige Abendmahl empfangen. Ach, das sind ja die Wiedergeborenen. Die wie neugeborene Leute, das sind sie. Man hat sie gefeiert, man hat sie geehrt, man hat sich daran gefreut und die Leute dort haben an ihre eigene Christwerdung sich erinnern lassen. Liebe Gemeinde, es ist schön, so zu lesen und zu hören, wie die Kolosseer von geistig-seelischen Zwängen befreit wurden, wie sie das ewige Ziel erreicht haben. Aber wir, Sie und ich, wir sind ja noch hier. Gerne wüssten wir, welches für uns Ehrenbürger die große Gefahr an Leib und für Leib und Leben denn ist. Und gerne wüssten wir, welches der wahre Grund für den Unfrieden in der Welt und in unserem Zusammenleben und im Zusammenleben der Völker, welches der Grund dafür ist, damit man da vielleicht doch etwas anders dagegen tut. Der Grund, und das habe ich jetzt in diesem Bibelabschnitt gehört, Sie werden es ja auch gemerkt haben, ich habe eine neue Übersetzung genommen und vorgelesen, da hat mich das da sehr bewegt. Der Grund allen Unfriedens in uns ist unsere menschliche Natur. Da bin ich dann stehen geblieben. Der Grund allen Unfriedens ist unsere menschliche Natur. So schreibt es der Paulus. Ihr Kolosseer, habt eure menschliche Natur abgelegt. Euer Glaube hat euch in die Lage versetzt, eine Kurskorrektur vorzunehmen. Jetzt wollen Sie natürlich wissen, was ist denn diese menschliche Natur? Ich bin menschliche Natur. Nein, das ist doch vielleicht etwas genauer zu betrachten. Die menschliche Natur, es ist der Mensch, der nicht glaubt. Wenn wir das klar sehen, dass der Paulus uns das sagen wollte, der Mensch, der nicht glaubt, er will nicht, er kann nicht und er würde sich nie darauf einlassen, das ist die menschliche Natur, selbst mache ich alles. Ich bin der Herr. Menschliche Natur ist nicht glauben, nicht an eine Versöhnung, die ich nötig hätte. Menschliche Natur zeichnet einen Menschen aus, der sich mehr vertraut als Gott. Und das ist biblisches Verständnis von Sünde. Sich selbst in allem und Gott niemals zu trauen. Das ist menschliche Natur. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass diese Sache wirklich, wo diese menschliche Natur zum Tragen kommt, da gibt es Mord und Totschlag. Wenn ich sage, kein Gott darf mir noch etwas sagen, ich bin der Herr. Ich sag mir selber und lass mir auch nicht hineinreden, sondern ich mache, was ich sage. Ich bin jetzt nicht in einem Vortrag, ich weiß es, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Wenn man einen chinesischen Staatsideologen sagen hört, im Blick auf die Geschichte der letzten Jahrhunderte, haben wir festgestellt, dass die Diktatoren die besten Ordnungskräfte gewesen sind. Und Diktatoren, das heißt unter Kontrolle und Überwachung. Und das sagen die immer lauter. Es gibt nicht nur die Demokratie als Staatswesen. Nö, es gibt auch Diktatur. wenn sie nur schön, nett hervorgebracht wird und gelebt wird und so zelebriert wird, dann ist es wirklich, kann wirklich ein Segen sein. Mit diesen Dingen werden wir zurzeit auseinandergerissen. Die menschliche Natur, die sich selber alles und ganz vertraut, Gott nichts, die lebt auch in der Mensch, in dieser Diktaturvorstellung. Herr Putin hat das Empfinden, dass ihm das ukrainische Volk entgleitet. Weil er eben diktatorisch geprägt ist. Und das kann er nicht ertragen. Er hat nicht mehr die Kontrolle über dieses Volk. Und darum spaltet er die schönen Blumen, Wortblumen, Entmilitarisierung, Entnafizierung, Niederringung. Das ist schon jetzt direkt an uns gerichtet, die wir in Demokratien leben. Niederringung des westlichen Einflusses in der Ukraine. Ich sehe das also so, er vertraut nur sich selbst und er vertraut nur seinen historischen Deutungen und sonst niemandem. Die menschliche Natur lebt sich in diesem Krieg, den wir erleben, aus. Und darum sind wir so hilflos. Weil diese menschliche Natur nicht oder Gewalt nicht irgendwo vom Himmel runterfällt. Und sie kommt auch nicht aus der Erde, sondern sie sitzt in einem Menschen, der die Macht hat und jetzt befehlen kann und deshalb geschieht es. Die Oberhand erringen. Jetzt muss ich sagen, erschrecken Sie nicht. Lebendige Beispiele für Auswüchse der menschlichen Naturen gibt es nicht nur in der Politik. Das hat mich einfach erschreckt, dass dann so und so, wenn diese menschliche Natur, wenn sie losgelassen wird, wenn sie ohne Gott nur auf sich auf selbst vertraut, wenn die zum Zuge kommt, oh, dieses Wesen, menschliche Natur, gibt es auch in den Vereinen. Dort wird auch mit Gewalt und Macht verhandelt und gekämpft. Die Bestrebung der menschlichen Natur finden wir im Kampf zwischen den demokratischen Parteien doch auch. Es tut ja richtig weh, wie man sieht, wie sich diese, unsere gewählten Politiker, wehtun. Es gibt die Auswirkungen dieser menschlichen Natur auch im Geschäftsleben. Ja, ein ganz berühmter Memminger Geschäftsmann, er macht so schöne Dächer mit Glas und Stahl. Ich habe es gehört, als er einem, der einen aus dem Betrieb hinausgegangen, selber eine kleine Spatte machen wollte, ich mach dich fertig. Also diese menschliche Natur ist begegnet ihr auf Schritt und Tritt. Wir haben es bei der menschlichen Natur mit einer bösartigen Krankheit zu tun. Heilung von dieser bösartigen Krankheit wird nur, das sage ich sehr gerne, durch die Einwirkung der christlichen Botschaft erreicht werden. Und darum darf das nicht aufhören, dass wir Menschen und Christen unseren Glauben leben. Es ist wirklich eine bösartige Krankheit. Und sobald wir von einer bösartigen Krankheit hören, wissen wir, oh, da tut man mal weh, da kann man nicht so viel tun. Sie ist nichts anderes als bösartig. Und das ist diese menschliche Natur, alle Zügel freizulassen. Dann wird es so eine Krankheit. Durch Christus werden Menschen mit Gott versöhnt, was nicht weniger bedeutet als den gleichen Wert in jedem Menschen zu entdecken und vor allem zu akzeptieren. Auf sowas warten wir, dann wäre kein Krieg mehr nötig. Nein, er wäre nicht mehr nötig. Aber jetzt muss ich sagen, halt. Müsste man nicht dazwischen rufen, wie soll dann unsere Welt aussehen, wenn die menschliche Natur nicht geheilt wird, wenn das so weitergeht. Und das war eben, was mir diese Predigt diesmal, die Vorbereitung, meine Frau ist schon ganz böse auf mich. Jetzt sag mal, bist du nicht im Ruhestand? Jetzt hockst du da so lange herum, bis du da durchsteigst, nicht wahr? Wirklich, es geht darum, dieses Übel, diese der Auswirkungen menschlicher Natur, das ist wirklich ein Thema unserer Zeit. Nicht unserer Zeit, sondern überhaupt der Menschheit. Wenn dies nicht in Angriff genommen wird, wie geht das dann weiter? Ist erst am Ende der Menschheitsgeschichte das Ende dieser zerstörerischen Macht der menschlichen Natur? Ja, so ist es. So ist es. Erst wenn Christus wiederkommt, dann hört das Gemetzel auf. Es ist ein wahnsinniger Gedanke. Und das kann einen erschrecken. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Aber viele unserer Gebete, das weiß ich, um Frieden auf Erden werden im Glauben und in der Hoffnung vor Gottes Himmeltür gelegt. Viele Gebete. Das Warten auf Antworten wird uns aber nicht erspart. Wir beten und warten und warten und beten. Ich bin so froh, dass ich von Menschen unserer Kirche, die heute leben, entdeckt habe, die suchen auch nach Antworten. So hat die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, bei der Kundgebung gegen den Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine bei einer Versammlung gesagt, unser christlicher Glaube ist aus der Erfahrung entstanden, dass ein unschuldiger, wehrloser Mensch am Kreuz sterben musste. Und jetzt sagt sie diesen Satz noch, und kein Gott hat eingegriffen. Und dann sagt sie aber, das, was jetzt wirklich die Kraft der Hoffnung ist, aber das ist doch nicht das Ende, dass dieser unschuldige, wehrlose Mensch sterben musste. Er ist zum Erstaunen dieser Welt herausgeholt, ins Recht gesetzt und ins neue Leben gesetzt, das bei Gott sein wird. Das wird es sein. Wir sollen uns nicht verwundern, wenn wir nicht weiterkommen auf dem Weg des Friedens, weil die menschliche Natur wirklich, wie sagt man, ein elender Hund ist, der zäh ist. Vielleicht ist es wirklich so, dass wir auch ähnliche Zustände erleben wie die in der Ukraine. Es wird ja da schon herumgefackelt, wie es die Bomben gibt und jene Bomben und so weiter. Wie wenn wir Menschen alle nichts zählen. Und das ist verrückt. Und diese Frau, die Ratsvorsitzende der EKD, hat das so ehrlich gesagt, das ist aber nicht das Ende. Sondern da ist ein neues Leben entstanden und darum ist diese Hoffnung gegen die Auswüchse der menschlichen Natur nur der Glaube und die Hoffnung. Wenn wir richtig gerüstet sein wollen für das, was in der Welt so schief geht, dann ist es der Glaube und die Hoffnung, dass wir diesem Ziel der Auferstehung entgegengehen. Und nicht absehen davon. Noch eine Dame, die Damen werden immer gescheiter in der Kirche, muss ich sagen. Noch eine Dame zitiere ich, die mir einfach geholfen hat in der Art, wie sie es gesagt hat. Und es geht um die Präsidentin der Bayerischen Landessynode, Frau Breinl. Sie schreibt manchmal im Sonntagsblatt über Glauben und Kirche ihre Gedanken auf. Sie schrieb für die Osterausgabe des Sonntagsblattes: Ostern ist der Schlüssel zur Zukunft. Schön ist gesagt. Ostern ist das Licht am Ende des Tunnels aller Passionszeiten, aller Leidenszeiten. Fasst es. Wir werden nicht unbedingt geschützt davon, wie unser Herr Christus auch ins Sterben gegangen ist. Aber wir können vielleicht doch mit dieser Hoffnung uns aus diesem Schoß der Erde verabschieden, mit diesem Glauben und mit dieser Hoffnung. Ich kann mich also, wie gesagt, denen nur anschließen. Sie dürfen aber trotzdem lachen und sie dürfen trotzdem fröhlich sein, dass wir diese Hoffnung haben. Wer sie nicht hat, ich weiß nicht, wie der fertig werden soll. Unser irdisches Leben und unsere Zukunft, das ist nur ein Geschenk. Und der Weg ins Ziel, ins ewige Ziel, ist bereitet. Darum dürfen wir wirklich im Glauben und in der Hoffnung Ostern feiern. Das schöne Lied: Alles ist an Gottes Segen. Ich habe das auswendig gelernt und wenn ich dann nachts von diesen fürchterlichen Gedanken gepeitscht werde, dann sage ich es einfach auf und habe festgestellt, wie wichtig das ist, wenn wir Aussagen kennen, die wir in uns tragen und sie uns dann aus dem Herzen her zu uns sprechen lassen. Singen wir. Und ich sage Amen. Und danke, dass ihr so lange zugehört habt.
darf noch ein paar Dinge bekannt geben. Die Einlagen der vergangenen Wochen betrugen insgesamt 1.258 Euro. Der hohe Betrag kommt zum einen zustande, weil es mehrere Sonntage und Wochen betrifft, und zum anderen wurde an dem literarischen Musikabend mindestens die Hälfte oder ungefähr die Hälfte davon gegeben. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die Kollekte heute ist für die Gestaltung unseres Dorfplatzes bestimmt. Und die Missionsgaben im April sind für den Verein Abla Portugal vorgesehen. Genauere Informationen finden Sie im Gemeindebrief oder in den ausgelegten Flyern hinten. Nächsten Sonntag ist wieder um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Schieneis. Anschließend gibt es dann das Maifest auf dem Dorfplatz. Wir hoffen, dass das Wetter schön sein wird. Am 1. Mai. Für dieses Fest werden noch fleißige Hände gebraucht. Es gibt hinten am Ausgang zwei Listen. Zum einen kann man sich eintragen, wenn man einen Kuchen beisteuern will. Und wer nicht gut ist im Kuchenbacken, kann gerne beim Spülen zum Beispiel unterstützen. Und genau, die ganze Veranstaltung ist so geplant, bis ca. 13 oder 14 Uhr wird das Ganze dann zu Ende sein. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben? Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Ich bitte Sie, beim Gebet, bei Fürbittengebet sitzen zu bleiben. Herr, unser Gott, du hast uns durch Christi Auferstehung deine Güte gezeigt. Wir nennen dich unser Vater im Himmel. Wie Kinder mit ihrem Vater sprechen, so ist unser Gebet vor dir. Wir bitten dich für deine Christenheit auf Erden. Lass sie wachsen und bewahre sie vor Verfolgung. Dein Wort, Herr, erweise sich stärker als alle unsere Bedenken und Zweifel. Lass dein Wort uns zum Wegweiser in die Zukunft sein. Wir bitten für unsere Welt. Sie ist das Werk deiner Hände. Wo sie zerstört und beraubt wird, befreie uns aus Ohnmacht und Gleichgültigkeit, dass wir für deine Schöpfung eintreten. Es gibt wieder Krieg in Europa. Mache uns zum Werkzeug deines Friedens, dass dein Friede alle Völker reich mache und sie durch dich heil werden. Erhöre unsere Bitten für die Verletzten, Entrechteten und Sterbenden dieses Krieges. Brich ein, Herr, in die Gedanken der Mächtigen. Reiß ihnen alle Macht aus den Händen. Mache vor ihren Augen den Weg zum Frieden frei. Wir bitten für alle Menschen, die nach einem Ausweg aus ihrer Hoffnungslosigkeit suchen. Erscheine den Kranken mit deinem Trost, den Hilfesuchenden mit deinen Gaben, die Verirrten begleite auf dem Weg der Umkehr. Herr, nimm dich eines jeden in seiner Not an. Herr, unser himmlischer Vater, öffne uns das Ohr für dein Evangelium. Lass uns darüber froh werden, dass unsere Namen dir bekannt sind. Dir vertrauen wir uns an. In Dankbarkeit gehen wir auf unserem Lebensweg, bis du uns bei dir aufnimmst und wir in deiner Nähe für immer sein dürfen. Amen.
Amen.
Vater, unser Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir dürfen ins letzte Lied einstimmen vor dem Segen. Es soll ja etwas mit ihnen mitgehen, und das ist die starke Hand, die wir immer im Segen ergreifen. Wir sehen uns dann nicht mehr, aber das hält uns. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.